Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon und mit einer Kuratorin, Kunstwissenschaftlerin, Museumsdirektorin zu Gast. Stefanie Rosenthal leitet seit knapp 2 Jahren den Martin-Gropius-Bau in Berlin, kam aus London, wo sie mit Ausstellungen zum Beispiel über Pippi Lotti-Rist von sich reden machte, sorgte vorher für Schlangenbildung am Haus der Kunst in München, etwa mit einer Schlingensief-Ausstellung. Sie war Juryvorsitzende bei der letzten Biennale in Venedig und leitete die 20. Sydney-Biennale. Sie hat eine Vorliebe für Tanz, Performance und Installation, geht dabei auch unkonventionelle Wege, zum Beispiel mit einer Kooperation der südkoreanischen Boyband BTS. Und es ist anzunehmen, dass eine Stefanie Rosenthal auch im momentan ruhenden Museumsbetrieb alles andere als untätig ist. Herzlich willkommen, Frau Rosenthal. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Am 11. Mai, falls nichts dazwischen kommt, also in einer Woche, wenn wir ausstrahlen. Wollen Sie den Gropiusbau wieder öffnen nach wochenlanger Pause wegen der Corona-Krise? Ist es schwierig, so einen Betrieb wieder hochzufahren, oder machen Sie dann einfach die Türen auf, also diese schweren Holztore des Gropiusbaus?
Ja, es ist doch dann immer schwieriger, als man so denkt, aber die Freude, dass wir wieder aufmachen können, ist so groß, dass es alle mit viel Energie machen, jetzt zu denken, wie wir wieder aufmachen können, wie wir das eigene Personal, die Besucherinnen schützen. Und auch für mich so ganz wichtig immer wieder diese Frage, wie können wir sicherstellen, dass die Besucher die Ausstellungen sehen und nicht ständig das Gefühl haben, es gibt Sicherheitsmaßnahmen, nach denen man sich halten muss oder die man so ständig auch im Gedanken hat. Die Idee ist ja wirklich, dass man sich dann auch frei machen kann davon und wirklich die Kunst genießen kann.
Jetzt sind wir ja in den letzten Wochen viel mit Plexiglasscheiben und mit Atemschutzmasken und mit so Abstandsmarkierungen auf dem Boden konfrontiert worden. Ist das etwas, wo Sie überlegt haben, das anders zu machen? Oder wird das auch im Gropiusbau so sein, dass dann eben an der Kasse eine Plexiglasscheibe ist und dass man ja eben diese Sicherheitsvorkehrungen ständig sieht oder vielleicht auch nicht mehr sieht, weil man sie nicht mehr wahrnimmt?
Also wir hatten in der Tat viele auch sehr amüsante sozusagen Meetings im Team, wo wir uns überlegt haben, wie wir alles anders machen können. Weil natürlich will man ja als Kunstinstitution alles anders machen. Und dann haben wir entschieden, dass wir jetzt doch einfach mal das machen, was irgendwie am meisten Sinn macht, anstatt irgendwie neu kreierte, lustig aussehende Schutzschilde zu verteilen. Einfach sagen, nee, wir machen jetzt auch Plexiglas an der Kasse. Aufgrund auch der Tatsache, dass man ja doch bestimmten Ansprüchen dann auch Sicherheitsansprüchen gerecht werden will und vor allem auch wir eine sehr, sehr schöne Ausstellung von Lee Mingwei im Moment haben und auch die wirklich in Fokus setzen wollen. Es ist eine sehr stille Ausstellung und eine sehr sinnliche auch und alles, was dann da so im Vorfeld sozusagen, wie sage ich immer so schön, man braucht ja auch so einen in eine Ausstellung reinkommen und wenn man da jetzt so völlig gegenläuft, dann wäre das auch nicht im Sinne eigentlich der Ausstellung, die wir im Erdgeschoss haben.
Lee Mingwei ist ja ein US-amerikanischer Performance-Künstler. Wenn Sie jetzt wieder starten, ist das nicht nochmal ein zusätzliches Problem mit so einer Performance-Ausstellung sozusagen in dieser Zeit dann wieder zu eröffnen?
Also Lee Mingwei ist ein interessanter Künstler, weil er in dem Sinne, ja, man kann sagen, er ist Performance-Künstler, man kann aber auch sagen, also er ist ja in Taiwan geboren und hat dann in Amerika studiert und er wird oft in diese Kategorie Participation Art sozusagen dazugenommen, weil eben die meisten seiner Arbeiten wirklich im ganz engen Austausch mit den Besuchern stattfinden. Und in dem Sinne ist es nicht Performances so sehr, dass man so viele Performer in der Ausstellung hat, sondern dass die Besucher auch sehr stark selber Akteure werden. Das in sich kann natürlich auch ein Problem sein, weil gerade wenn man, ne, wenn man selber aktiv wird, fasst man an und das ist dann, könnte ja auch zum Teil ein Problem sein. Aber wie so ein Wunder funktioniert das bei der Ausstellung jetzt wirklich gut. Also es ist auch eine Ausstellung, wo man jetzt nicht mit 300 Leuten zusammen in einem Raum stehen möchte, sondern es ist wirklich eine Ausstellung, die darauf ausgelegt ist, dass man sich selber auch entweder mit jemandem unterhält, jetzt eben mit dem Sicherheitsabstand, oder einen Brief schreibt oder also so eine sehr, wie sagt man, intime Auseinandersetzung, die ich für einen Ausstellungsort auch sehr schön wirklich finde. Und gerade in der momentanen Zeit, finde ich, ist es jetzt auch eine Ausstellung, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man wirklich das auch braucht.
Also ein glücklicher Zufall, könnte man sagen, dass die jetzt gerade läuft.
Ja, und auch ein glücklicher Zufall, weil es so, aber vielleicht hat man das ja immer das Gefühl, dass man glücklicher Zufall hat, aber weil es eben auch eine Ausstellung ist, die so sehr um Fürsorge und eben gerade um diese Rituale des Schenkens auch geht. Ich glaube, so viele Dinge, die man jetzt auch, wo man wieder ausmacht, als Institution auch will, ne, dass man sich überlegt, was können wir jetzt eigentlich tun für unsere Besucherinnen oder einfach für unsere Mitmenschen, was brauchen wir jetzt gerade und was ist unsere Aufgabe? Und Li Mengwei eben dadurch, dass er diese so schön zwei Seiten, finde ich, verbindet, also einerseits das Asiatische, also diese Geschenkrituale, was ja wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt im täglichen Umgang und zeitgleich aber eben so stark westlich geprägt ist, habe ich so das Gefühl, er schafft da so eine Mischung, die zwei unterschiedliche Kulturkreise, wo man jetzt auch so beim Schenken, ne, sagt, es gibt unterschiedliche Ansätze, schön vereint. Und als Institution lernt man dann eben auch gerade das, ne, so diese Frage, was brauchen denn die Besucher? Was will man geben? Wie können wir fürsorglich sein mit jemandem? So, wie können wir in so ein ganz anderes Gespräch vielleicht mal kommen? Und deswegen ist das für uns ein großes Glück, weil man so das Gefühl hat, der hat uns jetzt eigentlich die letzten anderthalb Jahre auch darauf vorbereitet, dass man jetzt eben so ganz auch vorsichtig und fürsorglich umgeht.
Wie wichtig ist das denn jetzt für Sie, dass es wieder losgeht?
Also ich lebe wirklich für dieses, dass Besucherinnen in der Ausstellung sind. Also für mich war das schon schwierig, auch gerade das zu, also sozusagen zu akzeptieren, dass in einer Zeit, wo Kunst und Kultur so wichtig sind, man diese Möglichkeit eben nicht geben kann. Und dass auch dieses drüber nachdenken oder andere Perspektiven schaffen, dass das eben dann plötzlich alles so auch weg war. Und das ist dann schon besonders schmerzhaft, wenn man dran glaubt, dass gerade eben in so einer Zeit es eigentlich wichtig wäre, dass man Kunst sieht. Und deswegen ist es jetzt besonders schön, dass es wieder möglich ist.
Haben Sie denn selbst auch so Entzugserscheinungen gehabt in den letzten Wochen, was den Kulturbetrieb betrifft, als auch nicht nur als Direktorin eines Museums, sondern auch als Kulturkonsumentin?
Ich glaube, was ich am meisten immer vermisse, ist, wenn ich mich gedanklich mit was nicht auseinandersetzen kann. Und ich kann schon, oder ich finde auch, Kunst ist was, was auch sehr stark dann so im Kopf weiter funktioniert. Es ist was, was einen so körperlich oder sinnlich anspricht. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das schon auch im Kopf dann was tut. Und deswegen hatte ich nicht so das Gefühl, dass mein Kopf nicht arbeiten kann. Was ich total genossen habe, aber das darf man wahrscheinlich kaum sagen, ist, dass ich natürlich manchmal in den Gropiusbau durfte. Und das natürlich auch ein Wahnsinnserlebnis ist, durch so eine Ausstellung zu wandern und damit ganz alleine sein zu dürfen. Den Luxus habe ich auch nicht so oft. Ne?
Also das heißt, diese Ausstellung, die ist jetzt schon da, auch wenn da die Performer nicht da sind.
Ja, also wenn man jetzt durchgeht, fällt es einem nicht auf, weil viele der Aktionen, die er gemacht haben, eben jetzt auch reflektiert sind in Objekten und Videos und man eben selber als Besucherin auch was machen kann. Und das ist eben jetzt dieses unglaublich beeindruckende Sandgemälde im großen Lichthof bei uns. Das ist, er nennt es Guernica in Sand. Das ist, bezieht sich auf Picassos Guernica und ist sozusagen eine Vergrößerung, aber eben auch eine totale Transformation, dadurch, dass es in Sand ist. Und das ist jetzt in der jetzigen Zeit eben auch über eine Zeit nachzudenken, wo es eine große Zerstörung gab auf einer ganz anderen Ebene. Und dieses Gemälde, ja, das Pablo Picasso damals 37 gemalt hat, bezieht sich ja auf diesen Bombenangriff damals auf Guernica. Und das in unserem Lichthof, der ja damals auch im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört wurde. Also es sind so Verbindungen, die man dann so schafft. Und wenn man dann alleine in diesem Museum ist und sich dann ja so vorstellt, dass da dann eine Performance stattfindet, genau an diesem Ort, in dem die Besucher eben durch dieses Sandgemälde laufen dürfen, ne? Und es einerseits zerstören, aber andererseits auch verändern. Und damit auch so eine Form von, Mingwei auch sagt, die Dinge verändern sich. Ne? Es ist eine Transformation, es ist, die Dinge sind eben nicht schwarz und weiß, sondern alles hat auch in irgendeiner Form dann immer diesen dieses Geschenk der Transformationen. Und das ist, war für mich schon toll. Aber es sind viele schöne andere, auch skulpturale Arbeiten da. Also man kann, die Performance-Arbeiten sind zwei, genau. Die fehlen im Moment noch. Und eine leider wird auch weiterhin fehlen, weil wir die nicht machen können. Aufgrund der Situation. Und da muss man sich das dann vorstellen. Hoffen wir mal.
Jedenfalls haben Sie mich heiß gemacht. Jetzt darauf. Ab 11. Mai wieder zu sehen im Gropiusbau. Wir machen an dieser Stelle mal ein bisschen Musik. Und zwar Bach, die Sinfonie aus dem Osteroratorium. Und sprechen kurz gleich danach dann darüber. Die Sinfonie aus dem Bachschen Osteroratorium klingt ziemlich ähnlich wie das Weihnachtsoratorium in einer Aufnahme mit dem Kammerchor und Barockorchester Stuttgart. Gewünscht hat sich das Stefanie Rosenthal, Direktorin des Martin-Gropius-Bau in Berlin und heute zu Gast in den Zwischentönen. Wir reden, Frau Rosenthal, gleich über den Bach und das, was Sie damit verbinden. Aber Sie haben gerade ganz interessant während der Musik erzählt, was eigentlich passiert mit dem Künstler, wenn sein Kunstwerk, ich war geneigt zu sagen, zerstört wird, wenn wir Besucher darauf rumlaufen oder besser gesagt verändert. Also es ist ja vorgesehen, aber wie geht so ein Lee Mingway damit dann um?
Ja, und was, glaube ich, auch nochmal klar wurde, dass man erklären muss, es ist wirklich ein farbiges Sandgemälde. Also dieses riesige 20 Meter große Werk sieht Guernica sehr ähnlich. Also es ist ein im Moment figuratives Bild, was man da sieht. Und dann zur Mitte der Ausstellung lädt Mingway eben die Besucherinnen ein, einzeln durch dieses Werk zu laufen. Und das ist in der Tat ein Gefühl von, einerseits verändert man eine Geschichte, die eben auch sehr tragisch und traumatisch war, und andererseits sozusagen kreiert man was Neues. Und Mingway hat mir erzählt, als zum allerersten Mal bei dieser Performance, weil er an einer Seite dieses Gemälde sozusagen eine ganz kleine Ecke noch fertigstellt, dass er für die gesamte Zeit ihm die Tränen übers Gesicht gelaufen sind. Weil das
hat er auch nicht ausgehalten, so gut.
Es war für ihn auch schwierig. Ich glaube auch ein Gefühl von, dass jetzt diese Arbeit eben zerstört wird, in Anführungszeichen verändert wird, und zeitgleich aber auch so eine Rührung oder so dieses Verständnis auch von eben, dass solche tragischen Ereignisse auch immer wieder neue Möglichkeiten bilden und dass er daran glaubt. Und er sagt, das ist ihm also über Jahre so gegangen und jetzt empfindet er es eigentlich immer nur noch als eine positive Erfahrung. Aber damals hat er gesagt, es ist, also er hätte nur geweint.
Es wird ja auch interessant sein, wie die Besucher sich verhalten, weil für diejenigen, die zuerst über dieses noch vorhandene Guernica-Bild auf dem Boden laufen, ist es wahrscheinlich ein größerer Einschnitt oder ein größerer Akt, als für diejenigen, die dann nach einigen Tagen dann dieses kaum noch erkennbare Bild betreten, ne?
Ja, ich habe die Arbeit damals auch in der Sydney Biennale gezeigt und durfte damals als Erste mit meinem Sohn, der gerade die ersten Schritte getan hat, durchgehen. Und man geht dann so ganz vorsichtig, und Oskar hat sich dann irgendwann hingeschmissen, ist da durchgekrabbelt, und ich wollte das wieder so ganz sachte ein paar Spuren hinterlassen, und der wollte dann irgendwann nicht mehr laufen, ist da reingekrabbelt, und das, genau, dann hat man also auch so dieses Gefühl, man macht irgendwas verkehrt und man will jetzt da so ganz bewusst durchlaufen, meditativ, und das war dann so ein Gefühl von, oh Gott.
Wie wird denn sowas eigentlich aufgebaut? Also ist der Künstler da und
guckt. Also er hat schönerweise eine Mitarbeiterin, die das mit ihm seit 2007 macht. Die heißt Sandy, auch noch passenderweise. ist eine
Künstlername.
ja, die aus Singapur kommt, aber in Taipei lebt. Und die macht es mit ihm zusammen. Es sind ganz große Schablonen, die auf dem Boden erstmal platziert werden. Und er wählt
so
auch für
so
jede...
So wie so Kuchenformen, genau. Weihnachtsaussteckformen.
Ja, und er wählt für jede Station, in der er das zeigt, den Sand ganz speziell aus.
Ah.
Und dann arbeitet er und Sandy an den Details. Und das ist wirklich sehr aufwendig. Da werden dann immer Styroporplatten draufgelegt, sodass keine Spuren bleiben. Und dann macht man die Details. Und die sind dann wirklich quasi per Hand, wird das so richtig, wie man auch bei den Mandalas, ne? Da arbeiten die ja zum Teil auch Wochen an diesen großen Mandalas, woher diese Idee auch kommt, dass die dann irgendwann mal zusammengefegt werden. Und da sitzen die dann auch für 2 Wochen und machen das.
Das finde ich eh interessant, wenn man sich mit Installationen beschäftigt im Museum, wie sie auf- und abgebaut werden, wie sie verpackt werden und wie man es schafft, die dann wieder so herzurichten, zu präsentieren, wie es der Künstler eigentlich haben will.
Das ist ein Riesenthema, was man natürlich dann meistens auch Gott sei Dank mit den Künstlerinnen zusammen machen kann, außer man macht historische Sachen. Ich bin ja ein großer Fan von, was ich Rekonstruktionen nenne. Also ich liebe es, Dinge auch von Künstlerinnen wiederherzustellen, die nicht mehr leben, um zu sagen, so wurde das damals installiert. Aber ich finde es mit das Schönste. Also es ist so das Aufbauen und dieses Kreieren natürlich auch von Arbeiten und dieses auch so Merken, dass jede Zentimeter einen Unterschied macht. Mhm. Ne? Also es ist einfach... ob man ein Gemälde ein bisschen mehr nach links oder rechts hängt, das macht einen riesen Unterschied. Und es ist auch wirklich, wie die Räume kombiniert sind, das ist natürlich so als Kuratorin das Größte, ne? Auch die Durchblicke und so. Und oft denken sich dann, manche Leute sagen, was sieht doch kein Mensch, fällt doch niemandem auf. Aber ich denke mir, diese Verbindungen, wie auch Gemälde oder Arbeiten miteinander sprechen, dass das eben einen großen Unterschied macht, wie man so eine Ausstellung empfindet, auch eher in so einem Unterbewusstsein. Ich glaube gar nicht, dass jetzt jeder Besucher sich immer überlegt, oh Gott, warum kann ich denn, wenn es hier an der Tür steht, das sehen und dann hier sehen und so. Aber so grundsätzlich ist das ja, ist eine große Tüftelei und für manche Künstlerinnen ist es auch sehr schwierig, Sachen fertig zu machen. Und das ist natürlich dann oft der Stressfaktor, wenn man dann sagt, du musst jetzt fertig machen, wir haben Eröffnung. Und
dann machen Sie Druck. Machen Sie
dann müssen wir
manchmal, können Sie gut Druck machen?
Also ich so wie auch im anderen Leben, Druck hilft meistens nicht so viel, ne? Aber ich hatte das einmal in London in der Hayward Gallery, dass eine Künstlerin wirklich eine totale Blockade hatte und die Arbeit zur Voreröffnung nicht fertig machen wollte.
Okay. Das hört sich dramatisch
ja,
an.
Ja, das war auch wirklich dramatisch. Das ist uns allen noch nie passiert. Und ich bin so jemand,
aber
der immer vertraut.
Aber es war nicht Pippi Lotti-Riss, ne?
Über nein, die wir nachher noch reden. Nein, es war nicht Pippi Lotti-Riss, genau. Aber es ist auch so, dass man so ein Vertrauen hat. Ne? Ich habe immer ein Vertrauen, sage immer, das passt so. Die kriegen das dann hin. Aber das ist eben, dann merkt man manchmal, ist es dann Vertrauen eben schwierig. Weil es ist dann doch, wenn so eine zentrale Arbeit nicht fertig ist, dann und man auch merkt, es ist einfach eine Blockade, dann ist es schwierig.
Aber Sie haben es gelöst dann, irgendwie.
Wir haben dann bei der Voreröffnung sozusagen nur einen Teil. Das haben wir dann mit ihr verhandelt. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach 5 Minuten von diesem 20-minütigen Film nehmen. Und das haben wir dann auch gemacht.
So, und wie kriegen wir jetzt den Weg zurück zu Bach?
Über die Rührung, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
Über die Rührung. Ja, ich gehe mal davon aus, dass dieser Johann Sebastian Bach irgendetwas mit ihrer Kindheit in München zu tun hat.
Ja, genau. Also es ist sozusagen, ich war in Kloster Schäftlern, einer Schule, die sozusagen bei uns ums Eck war.
Eine Klosterschule?
Ja, es ist eine Klosterschule von Benediktinern. Mädels waren damals, durften dort nicht ins Internat, Jungs hätten gekonnt. Wir waren damals nur 2 Mädchen. Und viel war, also ich fand es eine tolle Schule, also wir waren da viel draußen und haben gegärtnet und so, aber es gab da immer so, es ist jetzt natürlich, nein, da denke ich, Gott, ist auch irgendwie klassisch, es gab diese Theatergruppe und Chor, so. Und ich war so für die Theatergruppe gar nicht geeignet und habe mich dann irgendwie dazu entschieden, dass ich jetzt aber in Chor will und konnte aber nicht besonders, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich kann immer noch nicht besonders gut singen, aber ich war dann für Jahre da in diesem Chor und es war auch wirklich in dieser Klosterkirche durften wir eben 2-mal im Jahr, durften wir singen und wurden dann von Benno Forster hieß der damals, da wurden wir da auch alle irgendwie so traktiert. Aber es war dann eben wirklich das Weihnachtsoratorium und Ostern, wo man da stand in der Kirche mit weißen Hemden und schwarzen Hosen und da irgendwie eben gesungen hat. Und das ist, also zwischenzeitlich findet man das natürlich dann ganz uncool und doof und alles.
Und jetzt geht's wieder.
Ja, jetzt ist es eigentlich für mich noch eine unglaublich, also ich liebe das so zu hören. Es ist so eine ganze Kindheit, auch so was dann, das kann man sich ja vorstellen, dann wer, wo, wohin, warum und wer dann zum Rauchen und nicht zum Rauchen. Also diese ganzen Geschichten, die
gehörten
dann so dazu.
Gehörten Sie zu den Rauchern?
Ich war immer mit im Rauchergang und habe dann immer nicht mitgeraucht, weil ich dachte, wenn ich einmal anfange, dann kann ich nie mehr aufhören.
Also Sie waren sehr vernünftig schon als Jugendliche, oder?
Ich war, glaube ich, mir damals schon bewusst, dass ich wirklich jemand bin, der sehr, also sowas addictive. Und das war mir da, ich weiß es noch, ich habe immer gedacht, ich könnte jetzt auch. Und dann habe ich mir gedacht, aber wenn du jetzt einmal anfängst, hörst du nie mehr auf.
Und ansonsten sind Sie mit Kunst groß geworden? Also gab es irgendwie so eine Prägung? Waren Sie von Kunst umgeben in Ihrer Familie? Oder würden Sie sagen, das, was Sie später gemacht haben, hat viel mit Ihrem Aufwachsen zu tun?
Also viel mit Musik auf jeden Fall. Wobei ich finde, ich hoffe, mein Vater hört jetzt nicht zu, aber das Geigenspielen meines Vaters ist mir jetzt immer noch als schmerzhaft im Ohr eigentlich. Aber das Üben, sagen wir nicht das Spielen. Und wir haben viel Musik, aber wir sind schon auch mit meinen Eltern so immer nach Italien von München oder so und haben dann eben uns Uffizien, also es gab immer so...
Die Grand Tour.
Genau, so immer mal einmal irgendwo so geblieben und dann hat man da entweder gezeltet oder im Hotel und dann hat man sich eben eine Sache angeguckt. So. Und ich hab das nie als, auch im Nachhinein nie als so einen komischen Zwang empfunden. Ich fand das eigentlich immer so das richtige Maß. Und ich wusste das dann schon ganz früh, dass ich auf jeden Fall was mit Kunst machen will. Also
dann haben Sie Kunstgeschichte studiert in München und promoviert in Köln, glaube ich. Und sind dann als erste Station in München am Haus der Kunst gewesen. Ne?
Genau.
Das müsste doch die Zeit gewesen sein, als Derkon da war. Oder war das vorher noch?
Ich war Christoph Vitali, habe ich angefangen und dann war ich mit Chris Derkon, genau, habe ich dann eine Kuratorenstelle gehabt und mit Christoph Vitali war ich sozusagen, habe ich wirklich als Praktikantin angefangen.
Und hat Chris Derkon, über den wir ja auch in Berlin jetzt in den letzten, jetzt nicht mehr, aber doch eine ganze Zeit lang sehr viel geredet und gestritten haben, hat er Sie geprägt irgendwie? Der hat ja auch ziemlich aufgeräumt da.
Ja, also ich würde ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass mich Christoph Vitali mehr geprägt hat. Das war eine ganz spezielle Art und Weise, eine Institution zu führen damals. Der hat, also wir haben da gekocht für 400 Leute und so. Also war immer, und Christoph Vitali war auch immer so jemand, der gesagt hat, ach Kinder, vertragt euch doch und so. Es war irgendwie nett. Chris Derkon war für mich viel spannender zu arbeiten, weil man auch einfach große Freiräume bekommen hat und auch er ein großes Risiko auch eingegangen ist mit seinem Programm in München und ja dann auch sehr erfolgreich damit war.
Ja, dann standen da irgendwann Geranien rum für eine Ausstellung, die von Kritikern zur Besten des Jahres gekürt wurde. Lag das daran, dass Sie sie kuratiert haben oder dass Paul McCarthy einfach ein genialer Künstler ist?
Ich glaube, Paul McCarthy ist ein genialer Künstler, aber ich erinnere mich da noch dran. Wir saßen da im Café gegenüber, Paul und ich, und haben uns so auf das Gebäude geguckt und ich meinte so, Mensch, das wäre schon irgendwie toll, da wäre irgendwie so. Und dann hat er gesagt, hey, ich mache da so einen riesen Inflatable oben drauf und ich meinte so, komm, Paul. Und dann hat er auf eine Serviette mir gezeichnet und ich habe gesagt, dann hat er gesagt, ich will da oben so ein riesiges Inflatable auf diesem Gebäude haben und sich natürlich auch so ein bisschen über diese deutsche Geschichte, das fand er natürlich wahnsinnig komisch, ne, dass er auf diesem Nazi-Gebäude dann so Geranien da oben war und so. Aber auch da wieder, ne? Das ist dann schon, da muss dann auch nochmal jemand da sein und sagen, hey, das machen wir. Und das ist dann eben Chris Derkon schon auch gewesen. Ne? Da muss schon ganz schön was in die Bewegung gesetzt werden, dass so ein Inflatable da oben entsteht.
Müssen Ausstellungen Spaß machen?
Finde ich schon, ja. Also für mich, finde ich das ganz wichtig. Und ich finde auch, dass Ausstellungen, die Spaß machen, einen auch wirklich anregen.
Okay, dann passt an dieser Stelle vielleicht zum Thema Spaß und Show und Glamour Boy George, der uns dann ja auch sozusagen eine Brücke baut zum zweiten Teil der Zwischentöne nach den Nachrichten, wo wir über ihre Zeit auch mal in London sprechen können. Ist ja so eine Ikone der frühen 80er Jahre, Boy George und Culture Club. Ne? Bin ich auch mit groß geworden. Was verbinden Sie mit dem?
Ich verbinde damit wirklich so eine ganz irgendwie auch ausgelassene Zeit mit meinen Geschwistern. Mein Bruder ist ein großer Musikfan. Und als ich ihm jetzt neulich erzählt habe, übrigens, ich habe mir das ausgesucht, er meinte, du hast doch keine Ahnung. Sag ich, ja, aber du sahst so aus, hat er dann zu mir gesagt. Und ich glaube, ich gesagt, wie, ich sah so aus. Er meinte, weißt du nicht mehr, die Haare, dann hast du sie dir immer hochgeföhnt und so. Der hat dich ja total beeinflusst. Ich so, Also ja, genau, ist für mich schon prägend, so diese Zeit. Give me time.
Can I be real? Mit Marietta Schwarz. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, Stefanie Rosenthal ist zu Gast in den Zwischentönen, Kuratorin, Museumsdirektorin. Seit 2018 leitet sie den Gropiusbau in Berlin, der jetzt in einer Woche, wenn alles gut geht, wieder aufmacht. Wir haben schon gehört, dass wir da in einer Corona-Pause miteinander sprechen, die nicht wirklich eine Pause war, was, glaube ich, zum Leben von Stefanie Rosenthal auch nicht richtig passen würde, Pause. Aber dafür Pippi Lotti Rist, über die reden wir gleich und die hören wir jetzt mit ihrer Version von Chris Isaaks Wicked Game. Bei der Performance-Künstlerin Pippi Lotti Rist heißt es aber I am a victim of this song.
Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you.
I am a victim of this song, die Wicked Game-Version von Pippi Lotti Rist. Gewünscht hat sich das hier in den Zwischentönen die Museumsdirektorin und Kuratorin Stefanie Rosenthal. Der Musikwunsch, Frau Rosenthal, der hat wahrscheinlich mit der Ausstellung zu tun, die sie seinerzeit in London in der Hayward Gallery mit Pippi Lotti Rist, sagt man so, mit Pippi Lotti Rist gemacht haben oder über sie?
In dem Fall wirklich mit. Also Pippi Lotti Rist, die ist eine sehr offene und so, da habe ich sehr viel mit ihr zusammengearbeitet. Wir haben wirklich die gesamte Hayward Gallery gemeinsam verändert. Sie hat zwei neue Arbeiten für die Ausstellung gemacht. Seitdem ist es für mich eine Erinnerung von einer sehr, sehr schönen Ausstellung, die wir zusammen gemacht hatten und auch einfach einer Künstlerin, die unglaublich großzügig ist und auch gerne teilt, also auch Ausstellungsmachen teilt.
Mhm. Großzügig heißt was?
Großzügig im Sinne von, also man hat natürlich so unterschiedliche Erfahrungen und es ist ja sehr großzügig von Künstlerinnen, wenn die einen teilhaben lassen, ne, an dem, wie sie selber kreieren. Also es gibt die, die dann so sagen, ich mache mein Ding und ich sag's dir dann. Und es gibt die, die wirklich so einen mitdenken lassen. Und wenn man für eine Institution arbeitet und mit einem Gebäude arbeitet, ist es natürlich schon oft so, dass man als diejenige, die dort arbeitet, das Gebäude sehr gut kennt. Und für die Künstlerin ist das dann ja oft neu. Und gerade zumindest die meisten Projekte, die ich mache, die gehen auch sehr stark mit dem Gebäude um. Und ich lege auch großen Wert darauf, dass man eben so ein Gespräch auch quasi, ne, es ist nicht nur die Hülle, sondern es ist schon auch einfach immer ein, ohne das ist es nicht zu denken. Und dann gibt es eben Künstlerinnen wie Pippi Lotti Rist, die da auch sozusagen einem das Gefühl geben, dass man ein Gespräch führen kann. Ne? Also wo man sagt, so ist natürlich jetzt nicht so, dass sie einen fragt, wie soll ich meine Arbeit machen? Gar nicht. Aber dass man eher so, ne, so miteinander überlegt, wie funktioniert es, was passt ins Gebäude, wie kann man damit umgehen, was will man für die Besucherinnen, wie sozusagen geht man eben mit der Wegführung um so Dinge, die extrem entscheidend sind. Und da ist sie eben jemand, die wirklich großzügig auch teilt, ne? Und da eben auch so selbstbewusst ist, dass sie weiß, sie kann das. Ne? Meistens ist es Angst, wenn man das nicht kann, weil man denkt, oh, man macht sich da irgendwie angreifbar oder so. Aber Pippi Lotti Rist ist wirklich jemand, die so da gar keine sozusagen Scheu hat, auch mit allen eigentlich sozusagen so auch ihre Sachen zu teilen und zu überlegen, ne, wie was gut funktioniert.
Und ist es denn wichtig, dass so eine Ausstellung touren kann? Also das macht es dann wahrscheinlich günstiger preislich.
Also genau, pragmatische Gründe gibt es. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass Transporte extrem teuer sind, wenn man jetzt sagt, man macht eine Tour in also idealerweise in Europa, wenn man die Touren, was wir ja auch öfters mal machen, dann international, ist das Kosten nicht mehr so. Ist es für uns interessant finanziell, aber es ist natürlich immer für Künstlerinnen interessant. Man muss sich ja auch vorstellen, dass die dann, wenn immer jeder was Neues auch macht, ist das natürlich wahnsinnig arbeitsaufwendig. Und oft ist es, glaube ich, auch so, dass man das Gefühl hat, Gott, man kommt aus dem Ausstellungsmachen, wenn man Glück hat, als Künstlerinnen und Künstler gar nicht mehr raus. Und wenn man dann eine Tour macht und mit anderen Institutionen zusammenarbeitet, ist das natürlich auch einfach toll für die Werke. Die können dann einfach einmal rumreisen. Und ich denke auch, dass es einfach noch mehr Austausch dann gibt, was ich, also einfach, es ist irgendwie auch effizient, finde ich, auch in der Kreativität effizient, wenn man zusammenarbeitet.
Also für ein Museum ist es günstiger?
Es ist für ein
Museum. Für einen Künstler ist es lukrativer? Und für alle Museen oder für die Städte ist es schön, die Ausstellung dann zu haben, oder?
So, genau. Ich meine, das ist günstiger, das muss man wirklich, leider ist es, früher war das nochmal anders, man muss das dann auch immer nochmal durchrechnen. Also aus rein finanziellen Gründen macht man es jetzt auch, glaube ich, nicht, sondern es muss schon auch irgendwie so sein, dass man eben sagt, genau, für Künstlerinnen ist es auch interessant und letztendlich macht man es für die. Für Pippi Lotterist ist es eben wirklich so, dass sie sich auch immer sehr nochmal mit diesen Orten auseinandersetzt und deswegen ist es für sie gar nicht so einfach. Also ich glaube, für sie ist jede weitere Station dann doch eine neue Ausstellung.
Mhm. Sie haben vorhin bei der Musik erzählt, dass dieser Lüster, der dann auch in Zürich und wahrscheinlich inzwischen in vielen anderen Städten zu sehen war, mit den Unterhosen neu gemacht worden war für die Hayward.
Genau, eine der Unterhosenlüster war eine zentrale Arbeit in der Hayward und eine andere Arbeit, die wir eben im Außenbereich machten, war so eine riesige Lichterkette aus weißen Unterhosen, die eben beleuchtet waren. Und da habe ich mich eben jetzt wieder daran erinnert, dass damals irgendwie nur 3 oder 4 Wochen vor der Eröffnung dann das Board gesagt hat, sie könnten diese weißen Unterhosen eigentlich nicht vor dem Gebäude haben. Also da ging es nicht um das Hayward-Gebäude, sondern da ging es um die Royal Festival Hall, was ja so eigentlich das Flaggschiff auch des South Bank Centers ist. Und da haben die kurzerhand entschieden, dass weiße Unterhosen, die dann vielleicht auch noch dreckig werden, nicht ganz ihrem Bild sozusagen der Institutionen stehen. Und dann haben wir sie sozusagen ganz froh bei uns da vor der Hayward aufgehängt und haben dann große Freude daran gehabt, dass sie wirklich in der Sehr Tat schön. Dreckig werden. Und für Pippi war das also auch besonders schön, dass sich dann eben der Dreck in der Mitte sammelt. Und so. Also es war irgendwie eine schöne, schöne Geschichte und es ist eben wirklich auch so total Pippi Lotterist, dass da so viel, ne, so dieses Körperliche und es kommt so viel mit rein und dass das eben nicht nur darum geht, dass es jetzt dann schön in dem ganz klassischen Sinne ist, was ja ihre Arbeit auch sehr ist, aber dass es eben wirklich auch um so eine ganz, ich finde immer, bei ihr spürt man den Körper so und das war bei der Arbeit auch.
Wir können noch mal über eine andere Ausstellung in London sprechen. Das war eine Fotografieausstellung. Dayanita Singh, eine indische Fotografin, aber das hatte wohl auch Installationscharakter, wie sie das genannt hat, Mobile Museum. So eine Präsentation auf einer Art Paravance, durch die man sich dann als Besucher so hindurch bewegt. Was macht das denn mit dem Betrachter?
Also Dayanita ist ein gutes Beispiel auch noch mal so für mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also Dayanita ist, finde ich, eine der interessantesten Fotografinnen. Ich habe jetzt von Fotografie gar nicht so viel Ahnung, aber sie hat über Jahre, also hat als auch sozusagen Dokumentarfotografin angefangen, hat über Jahre das Leben in Indien dokumentiert. Und als ich sie kennengelernt habe, hat sie gerade eben angefangen, sich zu überlegen, dass sie Fotos nicht mehr an der Wand zeigen möchte. So, und da kam dann ich so, weil ich mich ja wirklich sehr viel mehr dafür interessiere, wie man den Körper mitnimmt beim Betrachten. Und dann hat sie eben gerade für die Ausstellung in der Hayward einen ganz neuen Werkgruppe entwickelt. Das sind ihre Museen. Also Museums nennt sie die. Und das ist dann Museum of Little Girls, Museum of Machines, File Museum, Museum of Chance. Und hat eigentlich so ein ganz eigenes Konzept entwickelt, wie Museen aussehen sollten. Und also es war dann eine lange Diskussion, wie wir es nennen dürfen. Und dann haben wir es zum Schluss Structures genannt. Das sieht ein bisschen so aus wie Paravents, wo Fotos drinstecken, die man auch als Besitzer oder als Kuratorin dann austauschen durfte. Es gab ein Depot sozusagen, ein Storage auch drinnen, wo man die Bilder rein- und rausschieben konnte. Und es war wirklich so diese Idee, das Editing und dieses eigene Geschichten erzählen mit Elementen sowie Fotos als Buchstaben zu verstehen, war für sie total wichtig. Mhm. Und das ist jetzt auch gerade im neuen Museum of Modern Art, ist das so ein bisschen auch eigentlich ja für den Glenn Laurie, den Direktor, wie so, ja, so das Example, wie man ein neues Museum auch kreieren kann. Ne? In diesem, dass man auch mitdenkt, dass man selber als Besucher auch sozusagen so diese Platzierung mitdenkt. Und bei uns in der Hayward war das dann wirklich so, dass man eben durch diese Strukturen laufen konnte, so ein bisschen wie so durch so eine Stadt. Also waren dann wie so große Türme mit unterschiedlichen Fotografien, wo man eben dann sich auch so richtig reinbegeben konnte. Ne? Und anders als jetzt alles so gerade an der Wand. Und ich arbeite jetzt mit ihr auch immer wieder für eine Ausstellung für den Gropiusbau, wo wir das auch in gewisser Hinsicht weiterdenken. Aber die, wie gesagt, da gibt es dann auch immer Betten noch und Stühle. Und also die ist sozusagen extrem auch damit in ihrem privaten Leben beschäftigt. Was ist der kleinste Raum in dem ich alles habe, was da eine Toilette, ein Waschbecken, ein Bett, ein Stuhl und ein Tisch ist.
Okay, sie denkt in Räumen.
Ja.
Wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie mal irgendwann so eine Initialzündung für diese Installations- und Performance-Kunst? Also gab es da mal so ein Kunstwerk, was Sie so angefixt hat und dann ging es los?
Also ich sehe es sowieso nicht so getrennt. Ich bin einfach eine Vertreterin von dem, dass wir Kunst auch mit dem Körper wahrnehmen. So. Und dann ist dieser Schritt zu sagen, wie gehen denn auch Bildhauer oder Malerinnen, ne, mit diesem Körper um. Und dann ist man eigentlich schon bei den 60er Jahren abstrakten Expressionisten, da geht es ja auch um Körper, ne? Und da geht es auch um Performance. Und also sagen, ich glaube, wenn man so landläufig versteht, man unter Performance immer, dass irgendjemand irgendwo rumspringt. Aber die Ausstellungen, die ich mache, sind eigentlich auch sehr stark, gehen darum, dass man als Besucher so Teil ist. Und ich habe ja meine Dissertation über schwarze Bilder geschrieben, die ja auch dann in gewisser Hinsicht, ne, in der Zeit entstanden sind, wo es auch Judge and Dance Theater gab und auch eine Zeit in New York, wo das alles so sehr zusammengedacht wurde. Und auch da ging es mir immer so sehr stark darum, was macht das eigentlich mit uns? Und habe dann im Haus der Kunst eine große Paul McCarthy-Ausstellung gemacht, der wie so jeder Künstler einem auch wieder so die nächsten, ne, der hat mich dann mit Aaron Capro.
Das war mit den Geranien.
Genau, das war das mit den Geranien. Und dann hat er mir Alan Capro vorgestellt. Und dann geht das so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass das für mich gut funktioniert. Das hat aber auch damit zu tun, was heißt eigentlich Ausstellungen machen? Was sind neuartige Ausstellungen? Wie können wir als Institutionen neu umdenken? Und dann ist das eben auch eine Kunstform, die jetzt in den letzten Jahren auch mehr und mehr Bedeutung gefunden hat in diesem, wie können wir sie auch in öffentlichen Institutionen unterbringen.
Ja, ne? Total. Also ich war ja auch bei der Documenta in Athen und bei der letzten Documenta viel Performance zu sehen. Sie haben selbst diese Sydney Biennale kuratiert. Man sieht es öfters in Museen, auf jeden Fall. Im Theater ist es auch, also vom Theater gibt es dann auch diese Schnittstelle inzwischen zur Kunst hin, was dann manche Theaterleute auch beklagen. Also warum ist das eigentlich momentan so die richtige Form?
Ich glaube einfach, dass man sich, also ich zumindest damals festgestellt habe, ich kann viel lernen, also auch von Choreografen lernen. Und zwar lernen im Sinne von, wie gehe ich wieder mit dem Gebäude um oder wie gehe ich mit dem Gebäude und Besucherinnen um. Und so, wenn ich, als ich im Gropiusbau angefangen habe und alle immer gesagt haben, wo sind denn jetzt die Performance und wann kommt der Tanz? Und ich sage, es geht jetzt nicht darum, dass ich hier mal eine Bühne mache, sondern eher sich überlegt, wie ist denn jede Ausstellung auch in gewisser Hinsicht dadurch bestimmt, dass ja sich den Körper durch den Raum bewegt und wie fühlt sich dieser Körper an. Ne? Und dann bin ich sozusagen als jemand, der eine Ausstellung macht, der Meinung, dass ich besser wahrnehmen kann, wenn der Körper im Raum auch irgendwie so stimmt. Ne? Und das ist ja auch was, was man lernen kann von anderen, die wirklich wissen, wie es funktioniert. Ne? Mhm. Und das ist sozusagen was, was in dem Sinne, glaube ich, vielleicht auch eher ein Verständnis ist, dass heutzutage eben Ausstellungsmachen, das ist natürlich einerseits ein Bild an die Wand hängen, aber auch so viel mehr. Ne? Also das auch diese Frage, wie aktiviere ich, wie spüre ich mich, gerade in unseren digitalen Zeiten ist das, glaube ich, eine Frage auch, wie ist der Körper Teil? Und Sinnliches hat schon immer einen großen, finde ich, Aspekt gehabt. Und so denken wir wirklich in den Gropiusbau sehr stark auch von diesem Aspekt. Also selbst wenn wir über das Restaurant und den Buchladen nachdenken, immer zu denken, wie können wir es verbinden? Wie können wir es nicht abschneiden? Wie können wir versuchen, dass es einen Fluss gibt und nicht sozusagen dieses Tür auf, Tür zu, drinnen oder draußen? Also so. Und das hat, finde ich, viel mit Performativen zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unbedingt Leute haben, ne, die Performances machen, sondern eher, dass man sagt, man lernt von denen, die das eben gut können und dann oft auf der Bühne. Und wir sozusagen eben setzen es um auf eine andere Art und Weise.
Es gab Anfang des Jahres im Gropiusbau eine Performance-Reihe Rituals of Care. Die kam zustande durch so eine exotische Zusammenarbeit. Wir haben seinerzeit auch darüber gesprochen. Und zwar durch die südkoreanische Popband BTS, so eine Boyband, die wirklich Millionen Fans weltweit hat. Und die haben das gesponsert, ist, glaube ich, der richtige Begriff, ne?
Genau, die haben quasi uns sehr viel Geld gegeben, damit wir eine Performance-Reihe machen können. Wobei es nicht mal so war, dass sie gesagt haben, ihr müsst eine Performance-Reihe machen, sondern einfach gesagt haben, wir würden gerne unterschiedliche Projekte unterstützen. Gibt es was ihr machen wollt? Also es war eine unglaublich großzügige, philanthropische Geschichte. Da wurde nie gefragt, wer genau, warum genau. Und für mich war das ein absolutes Geschenk, weil ich das wirklich, wie gesagt, also ich finde, dass Tanz, Performance oder auch Rituale, die mit Bewegung zu tun haben, unglaublich wichtig für uns sind und habe das in Gropius eigentlich, seitdem ich angefangen habe, nicht in dieser, im Großen und Ganzen denken wir so, aber habe das jetzt nicht in so einer Performance-Reihe leben können, weil ich auch der Meinung bin, dass es eigentlich wichtig ist, dass diese Sachen dann frei, also keinen Eintritt kosten, sondern man einfach auch irgendwie da so mit leben kann.
Das heißt, es wäre wahnsinnig teuer, wenn man keinen Sponsor hätte dafür, ja? Oder schier nicht machbar?
Ja, schier nicht machbar, weil die Tickets wären dann so teuer, dass man das Gefühl hat, die Leute, die man eigentlich gerne hätte, die können sich das nicht leisten. Und wir hätten nicht das Geld, das so zu unterstützen, dass man eben sagt, man subventioniert jedes Ticket mit irgendwie 300-400 Euro.
Also es ist und schier nicht machbar ist, dass es quasi eine Reihe von unterschiedlichsten Künstlern war, die dort auftreten? Und nicht eben eine Ausstellung, wie sie jetzt Lee Mingwei haben, die dann 2 Monate läuft oder so. Ja? Also einfach quasi diese Dichte an unterschiedlichen Performance-, Installationskunstwerken, die macht die Sache teuer.
Ja, und dann auch das, dass man dann eben sagt, ne, es sind dann Künstlerinnen, die da sind und die machen das dann vielleicht 2-3 Mal und dann hat man eine Kapazität von, ja, wenn man Glück hat, 250 Leuten, wenn man Pech hat, dann sind es eben nur 40 Leute und dann sind die Kosten eben schnell mal 20.000 für so eine Performance und Tickets hat man dann weniger. Und für uns war das eben wirklich so ein wichtiger Auftakt, gerade für dieses Thema auch eben Fürsorge, ne? Fürsorge für unsere Welt, für uns als Personen. Ich bin großer Fan von Donna Haraway und ihren ganzen Ansätzen, wo es ja auch darum geht, dass man sich eben, ne, als Mensch auch mit anderen Dingen verbinden kann. Und das war für uns einfach eine Möglichkeit, unterschiedliche Stimmen nach Berlin zu bringen und das wirklich auch frei zu machen. Und BTS war im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob wir dann eigentlich darüber noch gesprochen haben, weil dann die ARMY sind ja die Fans, das ist ja sozusagen wie so eine unabhängige Gruppe fast. Und die waren also so auch ein völlig für uns ungewöhnliches, aber begeistertes Publikum. Also
das heißt, sie hatten Fans in ihrer Ausstellung, ja?
Ja, und die kamen auf uns zu und haben sich bedankt und gesagt.
Musikfans, also eine Musik, muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen, die sich wahrscheinlich eher an 15- bis 20-Jährige richtet.
Ganz junges Publikum. Und die kamen mit den Bussen von überall aus Deutschland und standen dann im Foyer und haben sich bedankt. Sie wären noch nie im Museum gewesen, haben ihre Eltern mitgebracht. Also all das, was man so mit Outreach immer probiert als Institution. Plötzlich waren die da und die Eltern, also es war wirklich total faszinierend und für uns, weil die auch so eine Art der Kommunikation hatten, die so offen auch war. Ne? Die werden gekommen und gesagt, ich bin jetzt gerade mit dem Nachtbus von München oder aus Bayern irgendwo und ich bin jetzt schon hier und waren dann auch nicht enttäuscht, dass das BTS da nicht war. Ne? Sondern
die waren nicht da.
Nein, genau, die hatten gar keine Präsenz, außer durch eben diese Fans. Mhm.
Jetzt müssten wir eigentlich BTS hören, aber das tun wir nicht. Und zwar ein Klassiker, würde ich mal sagen. Patti Smith, People Have the Power. Haben Sie sich gewünscht, Frau Rosenthal, warum?
Also sie ist auch so ein Dauerbrenner für mich und das höre ich auch wirklich total gerne. Und gerade jetzt wieder so in unserer jetzigen Zeit ist es für mich, gibt mir das auch immer wieder so Kraft, mir zu denken, wir können wirklich was machen. Und ich habe auch sie 2 oder 3 Mal persönlich getroffen. Einmal hat Chris Derkon mit ihr eine Ausstellung gemacht bei uns im Haus der Kunst mit ihren Zeichnungen. Da hat sie auch ein Konzert gegeben. Und dann habe ich sie aber noch mal 2 oder 3 Mal mit Christoph Schlingensief getroffen. Und bei Aria 7, glaube ich, im Burgtheater in Wien, durfte ich über die Bühne so laufen, weil Christoph irgendwas gemacht hat. Und dann habe ich Musik gehört und dachte mir, Mensch, das klingt irgendwie, wir hörten Patti Smith. Dann bin ich ums Eck, dann saß sie da und hat gespielt. Mhm. Und das war so unglaublich. Und ich liebe einfach ihre Stimme und ihre Gedichte. Und also es ist so für mich auch so jemand, der so dran glaubt, ne? Dass wir Menschen wirklich auch Gutes tun können.
Farmer.
Patti Smith, People Have the Power, 1988 erschienen auf dem Album Dream of Life, und gewünscht hat sich das die Museumsfrau Stefanie Rosenthal heute zu Gast in den Zwischentönen. Frau Rosenthal, als Sie anfingen im Gropiusbau vor knapp 2 Jahren, da gab es dann so Berichte, die öffnet erstmal so den Lichthof, entfernt die Abdunklung von den Fenstern, Licht und Luft rein in den Gropiusbau. Was war denn so Ihr Plan für dieses Haus?
Also ein wichtiger Plan war wirklich der Lichthof, was für mich immer so das Herzen dieses Gebäudes war. Also als ich damals den Anruf bekommen habe, ob es mich interessieren würde, das Gebäude zu übernehmen, habe ich mich relativ schnell dazu entscheiden können, komischerweise. Weil es ist jetzt gar nicht so gewesen, dass ich jetzt so oft, also ich bin schon, Gropiusbau war für mich immer so ein Ding, ne? Wenn ich meine Familie hier war oder so, oder meine Großmutter besucht hat, dann war das schon immer Gropius so eine Destination. Aber es war jetzt für mich, erstmal hätte ich nicht gedacht, das ist so eine Institution, die ich übernehmen will, weil das ist genauso, in der Richtung arbeite ich. Es war eher das Gebäude, das mich wirklich interessiert hat. Hab dann immer, ich bin da immer rein und dachte mir, es fühlt sich schon extrem schwer an, dieses Gebäude. Mhm. So, es ist so irgendwie dunkel und so einfach so schwer. Also, dass ich, und dann habe ich schon immer das Gefühl, kann mal jemand hier das Fenster aufmachen irgendwie. Und als ich dann eben entschieden hatte und mir überlegt habe, wie ich es will, habe ich mir gedacht, es wichtig ist mir einfach, dass die Leute in den Lichthof dürfen und dieses Gebäude sehen. Und egal, ob sie jetzt in eine Ausstellung gehen oder nicht, einfach rein und so ein Gefühl für dieses Gebäude, was an so einem wichtigen Ort in Berlin steht und auch einfach für sich steht, ne? Und das war so das allergrößte Ziel. Und natürlich hat das auch so eine Form von dann eine Durchlässigkeit, eine Transparenz, die wir mit dem Programm machen wollen, aber eben auch ein wirkliches Öffnen für ein ganz unterschiedliches Publikum. Also auch zu sagen, der Lichthof ist eben, eignet sich für große Installationen, aber auch einfach gut für Familien mit Kindern, die sagen, nicht jeder will es sehen, aber man kann da irgendwie sitzen. Und da spielt dann eben auch die Tatsache mit, dass wir den Buchladen zum Lichthof hin öffnen wollten, dass wir ein Café haben wollten, das nicht einfach so ein Café ist, sondern auch von jemandem geführt wird, der das auch so sieht, ne? Und auch in so einer Transparenz und, sagen wir mal, Durchlässigkeit arbeitet.
Das ist ja ein Museumshaus, das schon immer große Künstler präsentiert hat. Also Anish Kapoor, erinnere ich mich, war dann im Lichthof auch eine Installation. Olafur Eliasson, Ai Weiwei, dann aber auch so Blockbuster wie Ägyptens versunkene Schätze, oder dann wiederum so Fotografieausstellungen, eigentlich so eine, auch ein Stück weit eine Wundertüte, ne?
Wikinger, also, genau.
Ja. Was hatten Sie da auch als Frau der, sag ich mal, nächsten Generation vor? Da ist ja der Gerion Sievernich, der ist jetzt, glaube ich, inzwischen über 70, hat da so stark seine Spuren hinterlassen. Also was behält man davon bei? Und wo sagt man vielleicht, nee, das Museum der Gegenwart und das Museum der Zukunft stelle ich mir dann doch eher so vor?
Also was ich so unglaublich schön finde am Gropiusbau, ist, dass er so eine reiche Geschichte hat, ne? Und das ist eine Geschichte irgendwie angefangen als ein Kunstgewerbe, Museum und Schule. Also auch was mir so ganz nah jetzt liegt, dieses, dass es eben auch die Werkstätten und die Schauräume dort waren. Und das war für mich auch so ein bisschen dieser Ursprung zu sagen, das möchte ich wieder, ne? Ich möchte sozusagen, dass wir auch produzieren und dass wir unsere eigenen Ausstellungen konzipieren und auch Künstlerinnen die Möglichkeit geben, neue Arbeiten zu realisieren. Und dann war ja da das Völkerkundemuseum drin, das Museum für Vor- und Frühgeschichte, und dann eben die letzten Jahre, seitdem es ja dann in den 80ern wieder eröffnet wurde, restauriert wurde nach den Schäden. Dann hat ja das Haus wirklich eine Geschichte, die, ich sage immer, es ist wie so ein Mini-Metropolitan. Also Gerion Sievernich hat ja wirklich die tollsten Ausstellungen, eben mit einer Bandbreite. Ne? Also, dass
da
ich immer dachte,
auch häufig Schlangen.
Ja, davor. Und es ist auch oft so dieses, dass man dann so nicht richtig wusste, was ein so, ne? Man kommt wegen der einen Ausstellung, sieht dann noch irgendwas anderes. Und das kommt uns jetzt unglaublich zugute, weil ich der Meinung bin, dass ein Museum für Gegenwart eben nicht nur Gegenwartskunst zeigen sollte, sondern dass wir eben sehr stark auch was für unsere heutige Zeit lernen, wenn wir eben in der Archäologie oder in der Ethnologie uns anlegen. Also, dass man wirklich sagen, man kann eben auch mit so einer Institution, die keine Sammlung hat, alles Mögliche zeigen und immer aber von dem Blick heute. Also das auch sehr stark von Anfang an für mich klar war, dass wir diesen zeitgenössischen Blick wollen, aber nicht ausschließlich zeitgenössische Kunst zeigen wollen.
Aber was ist denn der zeitgenössische Blick? Also ich meine, da im Diskurs geistern dann immer diese Begriffe von Kolonialismus, von Diversität, von Gleichberechtigung und so weiter herum. Und wenn man irgendwie auf den Biennalen ist, hat man auch immer das Gefühl, das muss jetzt unheimlich politisch sein und gesellschaftlich und so. Wie wählt man denn Themen oder Künstler für den Gropiusbau aus?
Also für mich ist der zeitgenössische Blick Kunst oder Künstlerinnen, wo ich sage, dass sie uns eben eine Perspektive auf unser Jetzt oder unsere heutige Situation so geben. Es ist jetzt, also man kann ja sagen, jede Kunst ist politisch. Ne? Also manchmal kann man auch sagen, es schreibt man besser im Magazin oder macht ein Buch, muss man jetzt nicht irgendwie 1000 Texte an die Wand hängen. Und sozusagen für mich ist es wirklich sehr stark, dieses, dass ich von Künstlerinnen lerne, was sind im Moment so Themen, die uns beschäftigen. Ne? Und das ist natürlich im Moment, ja, es ist Kolonialismus, wobei in England, ehrlich gesagt, ist das vor 15 Jahren so durchgenudelt worden, als ich in Haywood war, dass mir das so ein bisschen schwer hat. Aber es ist für uns natürlich wirklich hier in Deutschland nochmal viel wichtiger. Aber es geht auch, finde ich, stark. Also für mich sind diese Themen, wie gehen wir, also dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und das, denke ich, ist was, wo man eben immer wieder auch mit Künstlerinnen von unterschiedlichen Kulturen und auch unterschiedlichen Zeiten einfach immer wieder auch, ne, so ein Verständnis entwickeln kann, was heißt für uns eigentlich, was heißt eigentlich Land, ne, oder im Englischen Land, was gehört uns das, sind wir das? Und wenn man dann Australien sich anguckt und dort die First Nation People sieht, haben die einen ganz anderen Ansatz als hier. Und sozusagen für mich ist das eben dieses, selbst wenn ich dann Künstlerinnen aus dem 18. Jahrhundert zeige, wenn das im Moment ich nicht das Gefühl habe, dass uns das fürs Jetzt was sagt, würde ich es nicht zeigen. Also weil ich denke, das ist wirklich so, und auch von der Ästhetik her ist es für uns ganz wichtig, dass man nicht so das Gefühl hat, das ist jetzt so eine Vitrinenlandschaft, ne, sondern sehr stark auch immer wieder darüber nachdenkt, nicht nur im Sinne von natürlich der Nachhaltigkeit, sondern auch in dieser Frage, wie schaffe ich denn jetzt nicht so eine Distanz, dass man immer denkt, das hat doch nichts mit mir zu tun, sondern eher so zu denken, ah, das hat eben was mit mir zu tun, und wie sehen das eigentlich andere? Also für mich ist Kunst wirklich eines der Möglichkeiten zu verstehen, dass es einfach nicht nur eine Perspektive gibt und Dinge sind eben nicht schwarz und weiß, und gerade im Museum merkt man das immer wieder, weil man so bringt so unterschiedliche Kulturen und Ansätze zusammen und denkt sich dann, ja, so ist es einfach, ne?
Aber Sie wissen schon, was ich meine, dass es so diese Themen gibt, die dann auch von uns Medien aufgegriffen werden, wo man möglicherweise als Leiterin eines solchen Hauses sich vielleicht ja auch mal Gedanken macht, dass man wieder mal in diesen Diskurs mit reinspielen muss, also dass man sich dem nicht ganz entziehen kann. Oder?
Ja, was ist so ein schönes Wort, wo man sich immer denkt, Gott, das taucht jetzt überall auf, das ist nicht mehr Diversität. Das ist so, ja, wo man so denkt, Gott, das ist jetzt überall, wir müssen auch so Boxen ticken.
Machen Sie das?
Na, ich habe oft das Gefühl, weil das ist natürlich, diskutieren wir auch, ich habe natürlich ein tolles Team, was auch extrem kritisch ist, und ich denke mir oft, ja, man muss eben dann auch dran glauben. Ne? Natürlich kann man sagen, Gott, Diversität, können wir das jetzt nochmal? Und dann denke ich mir immer, nein, aber es ist einfach so wichtig, fertig. Aber klar, weiß ich, also ich habe neulich mit einer Künstlerin gesprochen, die gesagt hat, sie kann das nicht mehr hören, wenn sozusagen, also im Englischen, it has to be relevant.
Aha,
und dann Relevanz. Meinte sie, ich kann Aha. das nicht mehr hören. Also dieses, das muss relevant Aha. sein, sagt sie, nein, eben gerade nicht. Ja. Kunst muss eben nicht.
Genau, aber das muss man sich halt auch leisten, denke ich mal,
dürfen.
Als Haus.
Ja, genau.
Welche Rolle spielt denn der Markt? Also die Galeristen sagen ja immer so, wir sind die Trüffelschweine, dann greifen die Museen auf unsere Entdeckung und dann ist es aber auch gut für uns, weil dann die Preise für die Künstler steigen. Würden Sie sagen, so funktioniert das?
Ja, das ist, also ich meine, einerseits wahrscheinlich könnte man das so in den, weiß nicht, ob das in den 90er Jahren überhaupt so funktioniert. Also ich denke, dass wenn man das so vergleichen würde, es interessant ist, dass es Künstlerinnen gibt, die extrem viel in öffentlichen Institutionen und Museen zu sehen sind und die auf dem Markt eine große Rolle spielen. Und oft hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Von daher ist es eben auch nicht ganz korrekt zu sagen, dass das so miteinander Hand in Hand geht oder dass die Galeristen die Trüffelschweine sind. Ich habe auch so das Gefühl, dass das echt schwierig ist für Galeristen heutzutage Trüffelschweine zu sein. Die müssen es ja dann doch irgendwie, also wenn man sich so die Programme anguckt, denke ich mir, es sind ja doch viele einfach, muss ja von irgendwas auch leben.
Was anderes, was damals zu lesen war, als Sie anfingen im Gropiusbau, war, die Frau Rosenthal sitzt nicht mehr im Direktorenzimmer.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Interessant.
Das stimmt gar nicht, oder was?
Ich sitze, nein, ich habe, also, genau, nee, ich habe schon, das stimmt, ich habe das gesamte, es gibt keinen Elfenbeinturm mehr. Also es gibt nicht mehr so diese Idee, alles, was im Direktionsbüro passiert, ist absolut high secret und da kommt keiner ran oder durch, sondern sozusagen mein Büro ist in der Mitte von so drei Büros, weil ich gesagt habe, dass es eben total wichtig ist, dass ich nah dran bin, auch an der Hauptkuratorin Julien Lords, an der Kaufmann Leiterin und auch an meinem Team, das mich unterstützt, und da sind die Türen offen, und umso mehr Leute mithören wollen und sich interessieren, desto begeisterter bin ich.
Aber Sie haben jetzt interessanterweise mithören gesagt, was mich aufhören lässt, weil Sie im Vorgespräch ja angedeutet haben, dass Sie jetzt schon so allzu demokratische Entscheidungen nicht so schätzen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also ich frage mal so, wie führt man denn so einen Laden?
Also ich habe in meiner Karriere oft festgestellt, dass es mich wahnsinnig genervt hat, wenn meine Direktorinnen damals oder Artistic Directors immer gesagt haben, das ist alles demokratische Entscheidungen. Und man sich dann irgendwann dachte, das stimmt doch überhaupt nicht. Du machst die Entscheidung, du hast das Geld, dann sag's doch wenigstens. Und ich finde das auch wichtig und habe das immer geschätzt, dass es klar ist, dass irgendwann mal einer oder eine die Entscheidung trifft und diese Person auch dafür die Verantwortung übernimmt. Und so ist es bei uns jetzt schon, dass ich sozusagen viel Austausch habe. Aber letztendlich ist es dann schon so, dass ich sagen würde, irgendwann muss ich die Entscheidung treffen, was ich denke, für die Institution funktioniert und auch wie viel Geld wir für was ausgeben wollen. Und diese Entscheidung und damit auch die Verantwortung liegt natürlich bei mir. Und von daher ist es, würde ich sagen, ja, ist das dann demokratisch? Es ist zumindest ehrlich und transparent so, ne? Und das war mir wichtig nach meiner eigenen Erfahrung, weil ich mich oft geärgert hat. Immer dieses ewige drüber reden, dass das alles demokratisch ist und man sich dann gedacht hat, nee, ist es eben nicht, weil wir stimmen nicht ab. Sondern einer macht irgendwann mal die Entscheidung.
So, und jetzt machen wir nochmal Musik. Ein sehr schöner Song von Anne Brünn, ist eine Musikerin aus Skandinavien. Und dieser Song heißt Treehouse Song.
Ja, als ich so die Musik zusammengestellt habe, dachte ich mir, das ist so der Song, also den habe ich angefangen zu hören, als ich in L.A. war, dort im Getty Institute Recherche gemacht habe und immer am Meer morgens laufen gegangen bin. Und das ist eigentlich überhaupt kein Song. Im Nachhinein denke ich mir, wieso habe ich denn da? Aber es ist immer noch mein großer Wunsch, irgendwann mal in einem Treehouse zu leben. Ich finde, ich weiß genau, wie das aussehen würde.
Okay, das können Sie ja danach beschreiben. Wir hören mal.
Took the back door to my mind, and then I spoke. I counted all of the good things you were, and that list of charms was longer than my chain of broken hearts. When the day was done, I figured I had already lost from the start.
Anne Brünn war das, norwegische Musikerin, lebt inzwischen in Schweden, und dieser Treehouse-Song stammt aus dem 2010 erschienenen Album Changing of the Seasons. Gewünscht hat sich das mein heutiger Gast in den Zwischentönen, nämlich Stefanie Rosenthal. Sie haben ja vor der Musik schon gesagt, das mit dem Baumhaus, das wäre so eine Sache für Sie. Wie würde das denn aussehen? Also nachdem wir jetzt wissen, dass Sie nicht mehr im Direktorenzimmer sitzen, stellen wir uns Sie im Baumhaus vor. Wie hat man sich das vorzustellen?
Also mein Baumhaus ist rund.
Ah, okay.
Und es ist genau. Ich habe auch mal mit einem engen Freund in London, der Schreiner ist, der hat mir dann auch mal eine Zeichnung gemacht, wie das dann auch sein könnte.
Okay. Ich hätte ja an dieser Stelle ehrlich gesagt gerne was anderes gespielt, das Sie auch ins Spiel gebracht haben, was wir leider nicht vorliegen haben, und zwar die Kraftquelle. Sie haben auch ein bisschen gezögert, so nach dem Motto, kann ich das mitbringen? Und das scheint so ein bisschen esoterisch angehaucht zu sein.
Es ist sozusagen eine Bewegungsmeditation, die ich...
Sie haben es auch nicht mitgebracht heute, ne?
Ich habe es nicht mitgebracht. Genau, das ist so eine klassische rhythmische Musik, die eine Bewegung ist, die auch aus dem Yoga kommt. Aber ich mache das in der Tat seit 15 Jahren jeden Morgen und das gehört so zu meinem Leben.
Die dazu, Kraftquelle.
Ne? Ja, das ist einfach so,
so ein Om-Musik oder so ein...
Es ist so dumm. Du dumm. Also das ist so, und dann macht man ha, he, hu. Also es ist so richtig so doof. Also wenn man das auch irgendwo macht, denkt man sich so, oh Gott, die anderen denken sich. Aber für mich funktioniert das, und auch manchmal, wenn ich morgens aufstehe, mir denke, ach, das wird jetzt ein Tag. Und dann mache ich das, dann bin ich danach total entspannt. Und man hat so das Gefühl, man tut dem Körper so, man dreht und man, also man hat das Gefühl, es ist alles mal so aktiviert und man hat die barfuß auf dem Boden und so. Also es ist so für mich auch schon sowas, wo ich mir denke, das nimmt auch so, wie sagt man manchmal so, takes the edge, mhm, wenn man so in so einer Spannung auch ist.
Und es ist ja anscheinend auch die Lieblingsmusik Ihres Sohnes.
Also Lieblingsmusik würde ich jetzt nicht sagen, weil wir immer wieder die Kämpfe haben, Mama muss jetzt ihre Übungen machen und so, aber es ist auf jeden Fall die Musik, die ihm einfällt, wenn ich ihn frage, welche Musik
hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Ja, genau. Mhm.
Wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Sendung angekommen, quasi so beim Abschluss-Om im Homeoffice auf der Yogamatte. Hängt da bei Ihnen zu Hause eigentlich Kunst? Sind Sie auch Sammlerin?
Nee, das habe ich ganz bewusst immer. Ich finde, das ist wirklich sozusagen ein Conflict of Interest, wenn ich jetzt sammeln würde. Ich habe natürlich, weil viele meiner Freundinnen auch natürlich Künstlerinnen und Künstler sind, und dann kriegt man mal was zum Geburtstag und so. Aber auch natürlich ganz klar jetzt nicht die, die man zeigt, weil das wäre auch nicht, sondern eher eben Leute, die man so übers Leben kennengelernt hat. Und ich hatte auch ganz am Anfang immer die Devise mit Freunde zeige ich nicht. Also es war immer so ein bisschen, wenn du dich jetzt mit mir anfreundest, dann hast du nie eine Ausstellung mit mir.
Irgendwann okay, ist haben das Sie das auch klar kommuniziert? Ja,
habe ich. Also und jetzt ist es natürlich oft so, dass man dann sich danach anfreundet, was angenehmer ist, weil dann hatte man die Ausstellung zusammen, und weil es natürlich schon oft ein Konflikt auch ist. Mhm. Ne? So dieses, was will man voneinander? Mhm. Und da war ich ganz, ganz streng, und jetzt hat sich das dann irgendwann mal so ein bisschen auch, weil man dann eben auch über die Jahre eher eine Freundschaft dann, nachdem man zusammengearbeitet hat, entwickelt, dann wird es etwas einfacher. Und so habe ich habe so ein paar Bilderrahmen auf dem Boden stehen, die hänge ich nie, und das habe ich auch noch nie gemacht, die stehen da so, und es ist so ein bisschen, so hat sie die da gerade hingestellt, aber ich hänge sie nicht, ich hänge nichts an die Wand.
Haben Sie auch nie mit dem Gedanken gespielt, früher Galeristin zu werden? Also mit Kunst handeln wollten Sie auch nicht?
Also als ich 16 oder 17 war, hatte ich in der Tat noch so diese Vorstellung, dass man dann diese enge Zusammenarbeit mit Künstlerinnen über diese Tätigkeit entwickeln kann, und habe auch in einer ganz tollen Galerie Fred Jahn und dann Fußball Jahn gearbeitet. Da habe ich dann aber gemerkt, wie schwer das ist. Und dann hat mir irgendwann mal ein Freund meiner Eltern mitgeteilt, dass mein finanzieller Hintergrund niemals dazu reichen würde, um eine Galerie. Da habe ich mich wahnsinnig geärgert, weil ich es total patronizing damals fand. Aber irgendwie hat es doch mir klar gemacht, dass wenn man kein Geld im Hintergrund hat, das vielleicht doch schwierig ist, zum einen, oder man muss eben ein anderes, ne? Also es gibt ja ganz viele tolle Galeristen, die kein Geld im Hintergrund haben, aber das ist halt echt, da muss man schon, glaube ich, ein Durchhaltevermögen sein und auch einfach verkaufen. Ich dachte mir irgendwann, eigentlich will ich ja Kunst zeigen, verkaufen. Mhm. Da bin ich vielleicht gar nicht so gut drin. Mhm.
Und gibt es was Sie so richtig nervt im Kunstbetrieb?
Ich glaube, was alle, so würde ich mal, kann man wahrscheinlich so für alle Kolleginnen sprechen. Natürlich ist es auch so, dass man manchmal so eine Form von, ne, durch bestimmte Events so eine Oberflächlichkeit entsteht, die, glaube ich, niemand wirklich leben will. Aber es ist eben dann schon auch gerade so in den 90ern gewesen. Ne? Man hat so diese Eröffnung, da steht man mit einem Gläschen Wein, und dann wird eigentlich auch nicht unbedingt über die Kunst so gesprochen.
Ist das heute nicht mehr so?
Ja, es ist eben ein, und das ist vielleicht auch das, was einen dann so, ne, wo man sagt, da fühlt man sich vielleicht nicht so wohl, aber ich glaube, jeder Einzelne fühlt sich da sowieso nicht wohl drin, es ergibt sich dann irgendwie so, und das ist vielleicht auch das, was man am wenigsten möchte, so, dass man sagt, dass es so eine Partywelt wird, aber es ist eben auch wirklich nur ein Teil, und ich denke dann auch, dieser Teil ist natürlich auch wiederum wichtig, weil es auch Künstlerinnen überleben lässt, ne? Weil das ist dann auch eine Form von Zusammenkommen, dann kann man eben dort passieren, auch glaube ich oft dann einfach die Dinge, die passieren müssen, damit man eben davon leben kann.
Wir haben Anfang der Sendung über die Wiedereröffnung nicht nach dieser Corona-Krise, sondern ich sag mal während in dieser Krise gesprochen, die Wiedereröffnung des Gropiusbaus. Haben Sie da jetzt für sich irgendwas mitgenommen aus dieser Zeit? Hat sich irgendwas für Sie auch in Ihrem Job oder in Ihrem Denken verändert?
Ja, ich glaube, zwei Sachen so auch für mich, ne? Es ist ja auch, wenn man dann in so einer Führungsposition auch ist, muss man ja auch entscheiden, wie schnell man entscheidet, so, ne? Wie schnell man agiert. Und ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, dass es auch ganz gut ist, am Anfang mal stillzuhalten, was nicht so ganz meins ist in der Tat. Aber gerade in solchen Situationen, wo man nicht so richtig weiß, was passiert, ist es, glaube ich, auch einfach ganz gut, das mal aussitzen zu können, ne? Und nicht zu wissen und nicht sofort eine Lösung zu haben. Und einfach auch zu wissen, dass sich alles jeden Tag so wieder verändern kann. Das ist so das. Und ich glaube, in der Tat, das andere ist, was ja alle so sagen, ist, dass man auch merkt, dass man in den Teams vielleicht anders arbeiten kann. Freier. Und ich glaube auch, so wie es immer so ist, man merkt dann auch nochmal so die Stärken von Leuten. Ne? Wer kann da jetzt so wirklich mitgehen und mit unterstützen und wem fällt es schwerer? Und man lernt sich auch, glaube ich, besser kennen als Team und kann so feststellen, wo, ne, wer tickt wie und wie kann man da so zusammen denken.
Und auf was können wir uns freuen im Gropiusbau?
Ja, wir haben immer noch, Gott sei Dank, eine Ausstellung von Achim Bode, Achim Bibi, die wir jetzt verlängern konnten. Ein Fotograf, der schon seit Jahrzehnten hier in Berlin lebt und ja unter anderem Berlin auch sozusagen, ne, als wenn man die Veränderungen der Stadt auch dokumentiert hat, viel auch in Lagos fotografiert hat. Und als wir die Ausstellung im Februar eröffnet haben, war es für uns so eine große Freude zu sehen, wie viele Besucher kommen und auch die Fotografien schätzen. Es ist ein Fotograf, der fast Schriftsteller ist, finde ich. Also wenn man in die Ausstellung geht, dann hat man so das Gefühl, er schreibt mit seinen Bildern und Literatur ist für ihn auch entscheidend. Und das ist eine Ausstellung, die er zusammen gemacht hat mit Natascha Ginwala. Und das ist auch da wieder, ne, wie man sieht, dass die beiden zusammengearbeitet haben und eine unglaublich poetische, sinnliche und auch starke Ausstellung geschaffen haben. Das ist für mich eine große Freude, ist zu wissen, dass das jetzt noch länger bei uns zu sehen ist.
Wir haben noch eine Musik zum Schluss, ein Reiselied, könnte man sagen. Joe Jackson, Big World.
Ja, genau. Das ist für mich so ein lieber Song, weil das immer der Song war, den wir gehört haben, wenn wir von damals eben, wo wir gewohnt haben, Straßlach, mit meinem Freund nach Italien gefahren sind. Die hatten so ein altes Haus in Italien und der hat immer laut mitgesungen. War so, also der war auch so ein ganz großer Chorsänger da bei uns. Und es war so richtig einfach ein schönes Lebensgefühl, so auch so von Bayern nach Italien zu fahren. Das ist einfach so, genau. Und da war dieses Lied auch immer perfekt.
Big World von Joe Jackson hören wir gleich. Zwar Stefanie Rosenthal, Direktorin des Martin-Gropius-Bau in Berlin, zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Rosenthal.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ist ja auch nicht ganz selbstverständlich in diesen Zeiten. Wir haben Abstand gehalten hier im Studio in Berlin. Bleiben Sie gesund. Alles Gute.
Ja, Sie auch. Danke.
Nächste Woche hören Sie in den Zwischentönen die Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breimann im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Langer. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.